Aus den Niederschriften über Huang Po. Seid sorgfältig bemüht, nicht nach außen auf die Umwelt zu blicken. Diese mit dem Geist zu verwechseln, hieß, einen Dieb für den eigenen Sohn zu halten. Gewöhnliche Menschen blicken auf ihre Umgebung, während Schüler des Weges auf das Bewusstsein blicken. Der wahre Dharma aber ist, dass man beides vergisst. Ersteres ist leicht genug, das zweite aber sehr schwer. Die Menschen haben Angst, ihr Bewusstsein aufzugeben, denn sie fürchten, haltlos in die Leere zu fallen. Sie wissen nicht, dass die Leere nicht wirklich leer ist, sondern der Bereich des wirklichen Dharma. Gewöhnlich sind die Menschen dem begrifflichen Denken verfallen, das auf den Erscheinungen der Umwelt beruht. Daher stammen ihre Begierden und ihr Hass. Um die Erscheinungen, die euch umgeben, loszuwerden, müsst ihr dem begrifflichen Denken ein Ende setzen. Hört dieses auf, so sind die Erscheinungen der Umwelt leer. Sind diese leer, hört das Denken auf. Wenn ihr jedoch versucht, die Umwelt auszuschalten, bevor ihr das begriffliche Denken aufgegeben habt, werdet ihr keinen Erfolg haben. Ihr werdet vielmehr ihre Macht stärken, euch abzulenken. Wenn also alle Dinge nichts sind als Geist, ungreifbarer Geist, was hofft ihr dann zu erreichen? Es gibt nur die eine Wirklichkeit, die nicht zu verwirklichen und nicht zu erlangen ist. Die Menschen, die mit ihren Ärmeln wedelten und die Versammlung verließen, wie es im Lotus Sutra heißt, waren solche Hochmütigen. Darum sagt Buddha: Ich habe durch die Erleuchtung wahrlich nichts dazu gewonnen. Es gibt eben nur ein geheimnisvolles, schweigendes Verstehen und nichts anderes. Ja, setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Für diejenigen, die erfreulicherweise heute hier sind und gestern den Vortrag nicht gehört haben, vielen Dank. Ist das jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil es ist die Fortsetzung meines Vortrags von gestern. Da hilft eigentlich nur, schweigend zuzuhören, nicht zu denken. Irgendwas bleibt immer hängen. Huang Po ist ja der Dharma-Vater von Rinzai. Auf Chinesisch Linchi. Nachdem unsere Schule ja benannt ist. Der lebte im 9. Jahrhundert in China. Und Oisaidan Roshi hat ihn als den Größten bezeichnet, den er kennt. Von Huang Po gibt es nichts, was er persönlich gemacht hat, sondern ein Regierungsbeamter, der sein Schüler war und ihn sehr verehrt hat, hat aufgeschrieben, was er von ihm gehört hat. Hat das dann den Mönchen aus dem Kloster gegeben, die sollen das mal durchchecken, ob das denn so stimmt, was der Alte gepredigt hat. und hat es dann veröffentlicht und das, soweit ich weiß, ist im Original überliefert. Daraus zitiere ich jetzt wieder, was ich schon vorgelesen habe, stückweise. Und sage euch, was mir dazu einfällt. Zitat: Seid sorgfältig bemüht, nicht nach außen auf die Umwelt zu blicken. Diese mit dem Geist zu verwechseln, hieße einen Dieb für den eigenen Sohn zu halten. Gewöhnlich sind die Menschen dem begrifflichen Denken verfallen, das auf den Erscheinungen der Umwelt beruht. Daher stammen ihre Begierde und ihr Hass. Es ist auch so, wir orientieren uns eigentlich mit nahezu allem an den äußeren Umständen. Wer ich bin, bekomme ich vermittelt durch Kontakte mit euch, von anderen. Was ich möchte, wovor ich Angst habe, was mich glücklich macht. Und für die meisten Menschen, fast alle würde ich mal sagen, liegen, na, nicht überwiegend, sondern fast komplett die Ursachen dafür, ob es ihnen gut geht oder schlecht geht, ob sie glücklich sind oder nicht, ob sie sich frei fühlen oder nicht oder beengt, liegen im Außen. Dazu ein ganz kleiner Exkurs. Der gesamte neoliberale Kapitalismus beruht darauf, basiert darauf, dass wir uns an Äußerem orientieren, an dem, was uns angeboten wird, an Wohlstand, an Gegenständen, Veranstaltungen, Ereignissen, womit sich Geld verdienen lässt. Er regt uns damit an und hält sich selbst damit am Leben, der Kapitalismus. Und er kann, solange dieses System erhalten wird, dass wir uns daran orientieren, also immer mehr haben wollen, kann er nicht gestoppt werden. Ich denke, wir steuern auf eine große Katastrophe zu. Stichworte Klimawandel, die Umweltzerstörung, Rohstoffverbrauch. Im Jahr 2016 waren am 8. August des Jahres die im Jahr regenerierbaren Ressourcen der gesamten Erde aufgebraucht. Das heißt, alles, was wir jetzt verbrauchen im zweiten Halbjahr, ist Raubbau, reiner Raubbau. Und soweit ich die Zeitungen und sonst was studiere, habe ich jedenfalls den Eindruck, die nationalen und die globalen Player scheinen nicht mehr in der Lage zu sein, umzusteuern. Zum Beispiel Nullwachstum zu erreichen. Ich habe ja manchmal die Fantasie oder denke mir, wieso kann man nicht einfach mal Stopp machen und sagen, wir bleiben auf dem Niveau, auf dem wir jetzt gerade sind, erstmal zumindest stehen. Nicht mehr Wachstum, nicht noch mehr Verbrauch. Ja. Der Kapitalismus lässt das nicht zu. Aus systemimmanenten Gründen, aber darüber will ich jetzt nicht eingehen, weil ich es überhaupt begriffen habe. Aber die eigentliche Ursache ist genau das, was Huang Po sagt. Die Menschen machen ihr Glück nahezu ausschließlich von äußeren Umständen abhängig. Und der Kapitalismus kann das nur mit Wachstum erhalten. Aber Huang Po hält dagegen und sagt, in Wahrheit bist es ausschließlich immer nur du selbst. Du bist selbst Ursache dafür, ob es dir gut geht oder schlecht geht, ob du etwas brauchst oder nicht, ob du bescheiden bist oder nicht. Es gibt viele Beispiele. hier bei uns zum Beispiel gerade aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass Menschen selbst in den grausamsten äußeren Umständen in der Lage sind, Gleichmut zu behalten. Also, es kommt nicht auf die äußeren Umstände an, sondern auf dein Inneres. Zitat wieder: Gewöhnliche Menschen blicken auf ihre Umgebung, während Schüler des Weges auf das Bewusstsein blicken. Ersteres, nämlich auf die Umgebung zu schauen, ist leicht genug. Das Zweite, das eigene Bewusstsein zu verändern, sehr schwer. Die Menschen haben Angst, ihr Bewusstsein aufzugeben, denn sie fürchten, haltlos in die Leere zu fallen. Sie wissen nicht, dass die Leere nicht wirklich leer ist, sondern der Bereich des wirklichen Dharma. Ich denke, es ist nicht so schwer, sich zumindest rational klarzumachen, wie unwichtig eigentlich die äußeren Dinge wirklich sind, wie bedeutungslos. Klar machen kann man sich das relativ leicht, bezogen auf einzelne Sachen, die man angeboten bekommt, die man über die Werbung ins Haus bekommt, klar. Das fällt uns leicht. Aber uns grundsätzlich davon frei zu machen, eher nicht. So wie Huang Po es versteht, denke ich, dass er natürlich die Erfahrung hat, einem Mönch fällt es eher leichter als jemanden wie uns. Aber das ist ein Übungsfeld. Das können wir üben und das wächst mit der Zeit, mit der Übung kontinuierlich, kann jeder an sich feststellen. Aber sein Bewusstsein zu verändern, also auf sein Bewusstsein zu schauen, ist schon schwieriger. Einige von euch, die mal mein Buch gelesen haben über die Zen-Übung, erinnern sich vielleicht an die Baumstruktur, die ich da entworfen habe. Also so eine Idee oder ein Modell, dass ich denke, das Bewusstsein kann ich beschreiben wie einen Baum mit schönem großen Blätterdach und außen auf den Blättern, außen, wo die Äste enden, da befinden sich all die Wünsche und Abneigungen und Ängste, mit denen wir uns so im Alltag herumschlagen. Weiß ich was, ein Buch, was ich nicht bestellt habe, wird mir nicht geliefert. Ich kriege das Klopfen in der Heizung nicht weg, meine Klospülung funktioniert nicht. Oder ich brauche eine neue Frisur. Ich will mehr Geld verdienen. Ich will mehr Geselligkeit, mehr mit Menschen zusammen sein. Oder Achterbahn fahren, Bungee springen, sowas. Oder Sex. Und wenn ich nachgucke, genauer hingucke, was steckt da eigentlich darunter? Woher kommen diese Wünsche eigentlich? Dann stoße ich auf Astgabeln unterhalb, nächste Gastgabel. Da sind solche Sachen dann wie, ich möchte die Welt beherrschen. Zum Beispiel, dass ich nicht aushalten kann, dass die Heizung einfach tickt. Oder wenn ich eine neue Frisur brauche, ich möchte wahrgenommen werden. Mehr Geld verdienen, ich will größer sein, als ich bin. Geselligkeit, nicht allein sein. Oder sowas wie Achterbahn fahren, starke Erlebnisse haben, die mich wirklich so vollständig ergreifen. Gerade bei so starken Erlebnissen, wo ich ja Momente erleben kann, wo tatsächlich ich vollständig eins bin mit dem, was da gerade passiert. Keine Gedanken, gar nichts. Wenn die Achterbahn da oben das erste Kippen macht, bah, ja, da bist du eine Sekunde oder länger. Nur das, sonst nichts. Ja, fühlt sich geil an. Und wenn ich dann noch weiter runtergehe in den Astgabeln zu den nächsten Kreuzungen, dann stoße ich auf sowas wie: Ich bin mit mir selbst unzufrieden. Ich genüge mir nicht. Ich bin nicht gut genug. Oder ich fühle mich irgendwie nicht vollständig in dieser Welt. Ich fühle mich nicht eins mit dem, was ich erlebe. Und wenn ich noch weiter runtergehe und mich langsam schon dem Baumstamm nähere, da ist dann sowas wie: Ich weiß nicht, wer ich in Wirklichkeit bin. Und da steckt irgendwo so eine Angst. Und ganz unten im Baumstamm, wo alles zusammenkommt, da steht sowas wie: Ich habe hier die Illusion, eine Person zu sein, ein Ich zu sein, eine Persönlichkeit zu haben. Und so kann ich mir das klar machen, was gemeint ist damit, auf das eigene Bewusstsein zu gucken. Nämlich genau zu sehen, was steckt da eigentlich unten drunter. Unter dem, was mich oberflächlich so im Alltag immer umtreibt. Und mich davon frei zu machen, das meint er. Sich davon frei zu machen, das ist schwierig. Was in meiner Baumstruktur nicht vorkommt, ist auch noch, welche Vorstellungen habe ich, welche Konzepte habe ich, welche Bewertungen habe ich für alles Mögliche. Ja. Schwierig ist es, sagt er, umzuschalten und tatsächlich die Ursache allen Glücks und Leids ausschließlich im eigenen Bewusstsein zu sehen. Was ich festgestellt habe für mich ist, dass es tatsächlich so laufen kann, wenn ich auf mein eigenes Bewusstsein gucke, wenn ich das entdecke, dass es relativ schnell passiert, dass mich so ein Gedanke oder eine Werbung, ja, Achterbahn zu fahren oder ein stärkeres Auto haben zu wollen oder eine neue Frisur, eine neue Jacke, ist egal, was da an der Oberfläche ist, ich mich davon relativ schnell löse. Das heißt, ganz schnell merke, nee, ach, das ist es ja eigentlich gar nicht. Sondern eigentlich ist es das, was da drunter steckt, was mich umtreibt. Und wenn ich auf der Ebene bin, und mir das immer bewusster wird, dass ich dann wahrnehmen kann und merken kann, dann eigentlich ist es das, was noch eine Astgabel tiefer ist. Dem muss ich mich zuwenden. Ja? Bis letztlich, ganz letztlich diesem Problem, dass ich in allem, was ich tue und wie ich denke, mit allem, wie ich mit allem umgehe, alles ist bestimmt und gefärbt davon, dass ich davon ausgehe, hier ist Michael eine Persönlichkeit und ihr seid alle nicht ich. Ja. Ja. Das trennt mich letztlich von der Wirklichkeit, von dem vollständigen Drinsein, was ich bei der Achterbahn mal kurzzeitig erleben kann, aber eben nur eine halbe Sekunde, eine Sekunde. Also welchem Problem, welcher Ebene wende ich mich zu? Und je tiefer ich da komme, desto freier bin ich, eine Werbung wegzuschmeißen. Selbst wenn sie im ersten Moment mich total anspricht. Ja. Huang Po sagt, um die Abhängigkeit von den Erscheinungen, die euch umgeben, loszuwerden, müsst ihr dem begrifflichen Denken ein Ende setzen. Hört dieses auf, so sind die Erscheinungen der Umwelt leer. Sind diese leer, hört das Denken auf. Wenn ihr jedoch nur versucht, die Umwelt auszuschalten, bevor ihr das begriffliche Denken aufgegeben habt, werdet ihr keinen Erfolg haben. Ihr werdet vielmehr ihre Macht stärken, euch abzulenken. Ihm geht es also nicht darum, die äußeren Dinge also das, was an der Oberfläche da ist, aus dem Geist zu verbannen. Und das ist ja etwas, was wir durchaus hier üben, nicht? Wenn wir Atemzüge zählen üben, nämlich, dass der Geist sich damit, zumindest solange wir üben, damit nicht beschäftigt. Ja, mit Samadhi-Übungen. Aufhören zu denken. Das ist aber nicht gemeint, sondern gemeint ist eine Ebene tiefer, wo meine Wünsche und meine Bewertungen und sonst was liegen, nämlich nicht das Denken komplett aufgeben, sondern aufhören, allen Dingen Bedeutung, Sinn, Wertigkeit, Eigenschaften zuzuschreiben. Das meint er damit. Mit dem begrifflichen Denken. Ja. Dass ich allen Dingen eine Bedeutung, einen Wert für mich gebe, positiv oder negativ. Und das dann auch noch für Wahrheit halten. Das heißt, ich stülpe ja Menschen, genauso hier ist immer von Dingen die Rede, Menschen, Ereignissen, ja, stülpe ich ja Eigenschaften über und halte sie auch noch für Wahrheit. So ganz rational weiß ich das. Das ist nicht wahr, wenn jemand reinkommt und ich denke mir, ach, jetzt kommt der Blödmann schon wieder oder sowas. Nicht? Dass der in Wahrheit kein Blödmann ist, das weiß ich rational. Aber ich mache es trotzdem und gehe so mit ihm um. Ja? So. Sich davon loszumachen, geht nur wirklich durch Loslassen. Und Loslassen heißt, nicht mehr um sich selbst Angst zu haben. Wenn ich nämlich um mich selbst keine Angst habe, brauche ich das gar nicht zu machen. Und dann bin ich gar nicht daran interessiert. Und dann kommt es dahin, und das merke ich schon bei mir als Entwicklung für mich, ich sage ja nicht wie weit, sondern ich merke nur, es gibt eine Entwicklung in der Richtung, dass dieses Denken, das den Dingen Bedeutungen und Sinn und Wertigkeit zuschreibt, tatsächlich immer weniger eintritt. Also dieses wertende Denken tritt einfach, kommt nicht mehr. Ja? So. Dann bleiben die Dinge, wie sie sind, was sie sind. Und ich kann erst einmal, oder das ist dann ja der Effekt, ich nehme es erstmal so an, aha, so ist es. Ja. Ohne mich dagegen zu wehren oder schützen zu müssen. Huang Po geht aber noch weiter, geht noch darüber hinaus. Er sagt, gewöhnliche Menschen blicken auf ihre Umgebung, während Schüler des Weges auf das Bewusstsein blicken. Das hatten wir jetzt. Und dann sagt er aber, der wahre Dharma ist, dass man beides vergisst. Beides überwindet. Nicht nur die äußeren Dinge leer machen, also ihre Bedeutungslosigkeit und so weiter, leer machen, nicht mehr daran interessiert sein, sondern auch das Interesse am eigenen Bewusstsein, am eigenen Ich, schlicht nicht mehr um sich selbst bekümmert sein. Ich mache mal so ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, dein Geist wäre vollständig frei von allen Anhaftungen. An Vorstellungen, an Begriffe, an Wertungen und wäre außerdem noch nicht um sich selbst bekümmert. So mal ganz radikal. Ja? Das nennt man Leerheit oder leer von allem Sein im Buddhismus. Das meint Leerheit. Leerheit bedeutet nicht, dass da in dir kein Wissen wäre, wie all die Dinge heißen, wie alle Vorgänge in Ursache und Wirkung zusammenhängen, Da ist auch das Wissen, welche Handlungen hilfreich sind, zum Beispiel zur Freiheit, zum Glück und welche nicht. Leerheit bedeutet in diesem Kontext nicht, da ist gar nichts, sondern es bedeutet, es ist alles da, aber du hängst nicht dran, du bist frei davon. Und du hältst es nicht für Wahrheit. Und je nach den Umständen benutzt du das Wissen. Benutzt du Bewertungen, benutzt du Begriffe natürlich, benutzt du Eigenschaften. Ja? Aber du hältst sie nicht für Wahrheit. Das heißt, du kannst sozusagen, kannst in einer Diskussion über irgendetwas sofort umschalten, gar keine Frage, weil du an nichts hängst. Ja? Im Grunde ist es alles nur Möglichkeiten. Aber in Wahrheit bist du frei davon, hängst an nichts. Das ist Leerheit, mehr nicht. Dann würdest du ja nämlich im ersten Nen, nur im ersten Nen wahrnehmen. Nicht? Das erste Nen bezeichnet ja den allerersten Augenblick, wo du etwas wahrnimmst. Ja, einen Menschen, das Fenster, den Dings da, den Schlegel da, der da hängt. Ja? Im allerersten Moment siehst du nur, was da ist. Erst im zweiten Moment, das ist dann das zweite Nen, ja, wird quasi automatisch, muss aber nicht, das ist genau der Punkt, wird aber automatisch die Ich-Objekt-Trennung erzeugt, nämlich das, was ganz unten in dem Baum ist. Dieses ganz tiefe sich trennen, getrennt sein von der Welt in ein Ich hier und alles andere ist nicht ich. Ja. Und im dritten Moment, bei uns als Automaten, kommt die Reflexion darüber. Das heißt, dann wird das, was du gesehen hast, eben mit Begriffen versehen und in Beziehung gesetzt zu diesem ganzen Wissen, je nach dem Kontext, was gerade stattfindet. Ja. Und was Huang Po will, so verstehe ich ihn, und zwar dauerhaft im ersten Nennen zu sein. Wenn du genau hinguckst, wenn du dich selbst mal genau beobachten kannst oder das tust oder beim Sitzen auch oder draußen auch, du erlebst viele beliebige Momente am Tag, wo du in diesem ersten Nennen so lange auch drin bist, dass du es bemerken kannst, dass du hinterher sagen kannst, ja, ach was denn, ich bin jetzt hier spazieren gegangen und habe den Baum im Bürgerpark angeguckt und nichts dabei gedacht. Das heißt, du hast wirklich gemerkt, kannst merken, es hat sich nichts in deinem Geist bewegt. Du hast es wahrgenommen, es hat sich nichts bewegt. Ja? Dann nach 2, 3, 4, 5 Sekunden, manchmal, es kann sogar länger dauern, ja? Kannst du dann im Rückblick feststellen, ach, dann habe ich angefangen darüber zu denken, oh, ist der schön. Ja? Oder sowas. Jetzt haben sie schon wieder einen Ast abgeschnitten. Oder sowas. Ne? Aber du kannst ganz klar wahrnehmen, dass da Momente sind, mal nur eine halbe Sekunde, aber bis zu 10 Sekunden oder länger, wo du, wie gesagt, erst im Rückblick merken kannst, ja, das heißt, du kennst das. Das ist nichts Neues. Ja. Das Problem für uns ist, dass wir im Grunde, wieder der Baum ganz unten drin, ist immer eine Angst, nämlich dieses Bestreben, mich zu versichern, wer oder was bin ich. Und das zwingt mich dazu, dann das Ding, was ich gesehen habe, den Menschen, den ich gesehen habe, ein Ereignis, das ich gesehen habe, in den Kontext zu setzen aller Begriffe, aller Bedeutungen und so weiter, die in meinem Wissen drin sind. Ja. Und damit bin ich orientiert und weiß wieder, wer ich bin, in Bezug auf das Ereignis, in Bezug auf den Menschen, in Bezug auf den Baum. Ja. In den Momenten, wo das nicht stattfindet, dieses Zweite und Dritte nennen, ja, gibt es keine dualistischen Unterscheidungen, die im Kopf auftauchen. Ja. Sie tauchen einfach nicht auf. Fragen nach Existenz und Nicht-Existenz tauchen nicht auf. Und zwar nicht nur in Bezug auf die äußeren Dinge wie Bäume oder sonst was, sondern auch auf dich selbst. Das ist radikal, nicht? Sondern auch auf dich selbst nicht. Und dann ist Geist nicht nur dein Geist, sozusagen hier, wo wir uns immer vorstellen, irgendwo schwirrt da irgendwo in mir was rum, ja? So wie Rinzai das gestern beschrieben hat, nicht? Geist, alles was ich höre, ist Geist. Das Hören nennt man Geist, das Schmecken nennt man Geist, also die alle Sinne. Sondern die ganze Welt ist eins und wird als nicht getrennt erlebt. In dem ersten Moment, wo du einen Baum siehst, nehmen wir an, eine Hundertstelsekunde oder Zehntelsekunde bist du nicht getrennt von dem Baum. Du bist eins mit dem Baum. Wenn du hinguckst, bist du eins. Weil da gibt es dieses Ich noch gar nicht, was getrennt ist. Das kommt erst. Die ganze Welt erlebst du. Und in Begriffen taucht das nicht auf, getrennt oder nicht getrennt, sondern irgendwie, es ist einfach so. Ja. Und dann entstehen Reden, wenn du eben nicht haftest, entstehen Reden und Handeln nur aus der Intuition in Bezug auf den jeweiligen Kontext. Der ist dir bewusst. Du hängst nicht dran, aber du kennst ihn. Und daraus entsteht Handeln. Ich habe immer dieses Beispiel, ich kann mir sowas wie jetzt im Kopf als Bild, als Möglichkeit vorstellen. Könnte so sein, könnte nicht sein. Das Problem ist ja, wie kommt es dazu, dass so etwas zu mir selbst wird? Ja? Also für mich der Umgang in der jetzt beschriebenen Form mit mir, mit der Welt, dem Nicht-Anhaften, so selbstverständlich ist, auch das Wissen so selbstverständlich ist, wie es immer mein Beispiel, nicht, wenn ich so eine gelbe Abfalltüte Sack habe, ja, und will den aufmachen, weil er so nicht, dann mache ich so. Ja. Lass die Luft rein. Das ist eine Handlung, die passiert ohne jede Handlung, ohne jeden Gedanken, ohne sonst was, weil dieses Wissen ist absolut klar in mir drin. Luft bläst den Sack auf, klar. Ja. Und genauso mit allem, was dann an Handeln, an Tun, auch an Denken entsteht, wenn ich frei wäre. Wie kann das sein? Es nützt mir doch überhaupt nichts, wenn ich die Reden von Huang Po höre, wo er immer nur beschreibt, wo soll es hingehen oder wie sieht so ein Zustand mit aus und dann nennt er alle möglichen Bedingungen und redet über das Denken und das begriffliche Denken aufgeben und sowas. Nützt mir doch überhaupt nichts. Das ist genauso, wenn mir immer gesagt wird, du sollst absichtslos sitzen. Ne? Wie kann ich absichtslos sitzen, wenn ich die Absicht habe zu sitzen, ne? Oder was zu erreichen? Huang Po gehörte ja zu der sogenannten südlichen Schule des Zen in China zu der damaligen Zeit, in der Tang-Dynastie. Und zwar die Schule der plötzlichen Erleuchtung. Das heißt, die Auffassung war, dieses Umschalten sozusagen von Anhaften in völlig losgelöst sein, so wie ich es beschrieben habe, passiert nur plötzlich, auf Schlag. Ja. Der Weg scheint zu sein, und so klingen die Reden von Huang Po ja auch, sozusagen immer nur wie beim Esel, nicht die Rübe vor die Nase gehalten zu bekommen. Da soll es hingehen. Das ist die Freiheit. Und wenn du das ernst nimmst, wirklich ernst nimmst, bei aller Verbohrtheit, dann kommst du so in Verzweiflung, gerätst so in Verzweiflung, dass es dann irgendwann doch knallt. Ja. So. Und schaltet unversehens um. Über dieses Ereignis, plötzliche Erleuchtung, gibt es eine ganze Menge Berichte. Und soweit ich mich erinnere, kenne ich, es gibt sicherlich, aber ganz wenige, bei fast allen ist vorher so ein Druck, so ein Verzweiflungsdruck, egal wie, entstanden. Ja? Rinzer versucht das manchmal mit Schlägen. Ne? Leute unversehens plötzlich schlagen, so einen Schock herbeizuführen. Ne? Aber ich erlebe aus eigener Erfahrung, egal ob so klein oder groß oder mehr, das ist völlig wurscht, ich erlebe bei mir auch ohne Knall Veränderungen in diese Richtung. In die gleiche Richtung. Weniger denken, weniger anhaften, weniger um mich selbst bekümmert sein. Stück für Stück für Stück, Schritt für Schritt. Ja. Ich glaube, dass wir, die wir ja überwiegend oder ausschließlich eigentlich im Alltag leben, auch im Alltag natürlich üben können, dass wir uns doch auf den allmählichen Weg, dass uns nur der allmähliche Weg bleibt, Schritt für Schritt. Und darauf ist unser ganzes Training hier aufgebaut. Eigentlich würde man sagen, das ist nicht Zen, weil Zen gehört zu dieser Schule der plötzlichen Erleuchtung. Ja. Wir machen es aber doch allmählich. Und dann tröste ich mich damit, dass es kluge Stimmen gibt, die man auch lesen kann. Kluge Leute, die sagen, so geht's auch. Hi.